Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.
Hey, listen, I need some money.
What do you need the money for?
I've got a business proposition for you.
Startup Insider Daily. VC Talk. Die angesagtesten Investoren im Porträt.
Hallihallo und ganz herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Wir starten in den Nachmittag mit unserem VC-Talk. Das Format, in dem wir namhafte Vertreterinnen und Vertreter der VC-Fonds einladen, um mit ihnen über ihr Investmentprofil zu sprechen. In der letzten Ausgabe hatten wir Marie Arzano, Partner von European Circular Bioeconomy Fund, hier eingeladen. Heute haben wir für euch Alexander Kölpin eingeladen. Er ist Managing Director von Seed and Speed Ventures. Als Pre-Seed- und Seed-Stage-Investor beteiligt sich das Unternehmen mit Initialtickets von bis zu 500.000 Euro an Startups mit B2B-Softwareprodukten, die ihren Hauptsitz in Deutschland, der Schweiz oder Österreich haben. Und im Talk geht es gleich natürlich um das Unternehmen an sich, um die Entstehungsgeschichte, um die Arbeitsweise, um die Werte und um die Unternehmenskultur, auch wie das Unternehmen sich positioniert und welche Geschäftsmodelle sie begeistern und welche Entscheidungskriterien sie haben für oder gegen Investments und was ihre Highlights im letzten Jahr waren. Gleich geht es auch schon los nach den Verbraucherhinweisen. Ich wünsche euch schon mal ganz viel Spaß und sage bis später.
Startup Insider Daily. VC Talk.
Also, ich freue mich sehr. Alexander Kölpin ist hier, Managing Director von Seed and Speed Ventures. Hallo, Alex.
Ja, hallo, Jan. Ich freue mich erstmal, bei dir zu Gast sein zu dürfen.
Ja, wir sind ja schon alte Bekannte. Wir kennen es ja wirklich schon ewig und trotzdem das allererste Mal hier im Podcast. Ne? Das ist ja eigentlich ein Wunder. Ja, Zeit wird.
Ja, ich fühle mich, ich bin froh und auch stolz, darüber eingeladen zu sein. Ich bin natürlich Hörer und bin auch froh, mal jetzt ein paar Dinge auch anderen mitteilen zu können.
Genau. Und Seed and Speed, ein spannendes Vehikel. Musst du vielleicht mal ein bisschen einordnen. Also Carsten Maschmeyer ist im Hintergrund, ich weiß gar nicht, ob alleine als Single-LP oder vielleicht steigen wir mal kurz ein, vielleicht, dass du mal Seed and Speed erstmal so beschreibst, wie du es anderen beschreiben würdest.
Genau, das mache ich sehr gerne. Das ist vielleicht das Beste, dann können die anderen auch meine Aussagen, die ich so tätige, ein bisschen einordnen. Also wer sind wir, was machen wir? Wir sind ein Pre-Seed- und Seed-Investor, sitzen hier in Berlin und investieren vorrangig in B2B-Software-Startups. Diese Software-Startups sollten aus dem Dachraum kommen. Also wir sind investiert in Unternehmen in Deutschland natürlich viel, aber auch Österreich und der Schweiz. Wir haben insgesamt 60 plus Unternehmen im Portfolio. Wir investieren am Anfang typischerweise bis zu 500.000 in der ersten Runde und danach noch mehr, sodass wir insgesamt pro Unternehmen über 1-2 Runden auf maximal 1 Million kommen. Und ich glaube, vielleicht noch eine Sache, bevor wir auch nochmal tiefer einsteigen können, was uns besonders macht, ist, wir nennen uns nicht umsonst Seed and Speed as Sales VC, weil wir halt ganz stark für die Gründerinnen und Gründer eine Sales-Komponente reinbringen. Und zwar kostenfrei für das Unternehmen bringen wir dort Sales Power rein, nämlich Consultants, die mit den Gründern und Gründerinnen das Sales-Team coachen und dort ein Sales-Playbook erarbeiten und ähnliches. Und auch im Bereich Marketing haben wir was Ähnliches, sodass wir dort tatsächlich Add-on bringen, der sehr, sehr wertvoll ist, gerade in der frühen Phase und aber auch kostenfrei ist. Das bringen wir so zusätzlich zum Geld dazu. Also das vielleicht so als kurzer Abriss.
Finde ich, also damit bist du jetzt schon an einem Punkt, den ich ansprechen wollte, nämlich Sales VC und diese Sales Power oder das Playbook, was ihr da entwickelt. Warum der Fokus auf Sales? Ist das durch die Historie von Carsten Maschmeyer kommt das? Oder ihr könntet ja auch sagen, die meisten VCs sagen immer, das Team ist das Wichtigste. Man könnte jetzt auch sagen, wir sind ja Team VC oder so, ne?
Das ist korrekt. Also wir sind auch, wenn du mich fragst, was das Wichtigste ist, einmal für unsere Entscheidung, würde ich, das hast du richtig vorweggenommen. Das Team ist für uns das A und O, insbesondere auch, weil wir wirklich Pre-Seed und Seed investieren. Das heißt, zu einer Phase, in der ich gar nicht viele KPIs habe, an die ich mich halten kann als Investor für meine Entscheidung. Ja, das heißt also, vielleicht mal als dazu, wer soll sich bei uns melden? Wer kann sich bei uns melden? Das sind Gründerinnen und Gründer, die einen MVP haben, ein Produkt da haben und mit dem Produkt vielleicht schon draußen sind, erste LOIs haben, erste Test-User, mindestens das, idealerweise schon Kunden. Also sozusagen, wir sind dann nicht die ersten Investoren, aber wir sind oftmals in der ersten Runde von sogenannten institutionellen Investoren dabei. Und wenn die dann zu uns kommen, dann gibt es oftmals ja wenig KPIs, an denen ich mich orientieren kann, sondern unsere Due Diligence, also die Analyse, die wir so einem Startup angedeihen lassen, die beinhaltet zum großen Teil natürlich, dass wir die Testkunden oder Test-User oder Kunden interviewen, dass wir uns im Markt umhören und ähnliches, so dass wir einfach eine Umsatzkurve der letzten 12 Monate und die dann weiterführen mit neuem Geld von uns, das können wir uns nicht leisten. Das Privileg haben VCs, die in späteren Phasen investieren. Also bei uns ist das sehr viel Ärmel hochkrempeln und einsteigen in den Markt.
Aha.
Und da haben wir halt festgestellt, die Gründerinnen und Gründer, die haben eine tolle Idee. Es gibt auch irgendeinen CTO, der oder die das bauen kann. Aber dieses Sales-Thema, man muss halt diese Themen, die wenigsten, also die allerwenigsten Sachen verkaufen sich von selbst. Und dieses Sales-Team aufbauen, das ist eine Sache, die wir für sehr wichtig fanden. Und da sind wir nicht nur, gucken wir nicht nur Leute aus, von denen wir glauben, dass sie es können, sondern da gehen wir halt selbst mit 1, 2, 3 Leuten rein, die also auch nicht wir als Investment Professionals sind, sondern spezialisierte Sales Consultants, die das dort mit den Gründerinnen machen und dann tatsächlich Workshops machen, Schulungen machen und ähnliches.
Mhm. Ich habe trotzdem mal geguckt, ihr habt ja jetzt nicht nur B2B-Themen, ne? Das heißt, im B2C-Markt fällt das eigentlich eher weg oder ist das dann das Marketing-Äquivalent?
Wir machen nur B2B, die B2C-Themen, die kommen daraus, dass Teile von unserem Team auch die andere Themen noch betreuen, die über eine Fernsehsendung kommen, können wir ja noch kurz sprechen, okay. Das Thema. Aber die Themen, in die wir aktiv investieren, wo sich auch gerne die Gründerinnen und Gründer bei uns melden können, das sind wirklich B2B-Software-Themen. Trotzdem hast du recht, wir haben gelernt, dass dieses Sales-Consulting-Paket tatsächlich sehr interessant ist und das, also nicht jeder braucht das, manchmal läuft es auch schon, du hast erfahrene Sales-Leute oder ein anderer VC bringt was mit, aber meistens kommt das sehr, sehr gut an und wird sehr gut nachgefragt und genau das haben wir festgestellt im Bereich Marketing auch und dadurch haben wir da auch ein Paket geschnürt, das auch kostenlos reingeht, viele Personentage gehen da rein von der Beratung, wie ich mich in sozialen Medien bewege, zu PR-Unterstützung hin zu anderen Marketing-Themen. Also dieses ganze Thema Außenwirksamkeit, Öffentlichkeitsarbeit ist für uns ein großes Thema, was wir mit extra Personen sozusagen auch pushen bei uns.
Hm. Und ich habe es aber gerade richtig verstanden, trotzdem wünscht ihr euch, dass jemand, der mit euch spricht, schon mehr hat als nur eine PowerPoint-Präsentation?
Ja, das ist zwingend, weil wir dann doch ein VC sind, ein Venture Capital Investor. Und das heißt, wir sind kein Angel, der vielleicht nur 5 Companies bei sich hat, die alle betreut, sondern wir sind ein Finanzinvestor. Das heißt, das muss schon eine Struktur da sein. Es muss schon erkennbar sein, dass das Team in der Lage ist, so ein MVP zu bauen, die ersten Kunden anzusprechen, weil dann können wir uns an ein paar Themen orientieren, können investieren und die gemeinsam mit den Gründerinnen und Gründern machen wir dann das Unternehmen Series A ready.
Was reizt euch an dieser frühen Phase? Also warum jetzt, also ich meine, ne, das ist ja bei VCs immer spannend zu gucken, wo positionieren sie sich genau, warum die frühe Phase?
Also das ist so ein Catch-22, das ist ein bisschen, also ich persönlich liebe das, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das super spannend, weil man da tatsächlich sehr viel arbeitet, nicht mit langen Excel-Tapeten und sich Sachen anschaut, sondern weil man sehr, sehr genau in den Markt reingehen muss, mit den Gründern sprechen muss, Menschenkenntnis zeigen muss und immer was Neues hat. Also das ist sehr, sehr, sehr spannend. Gleichzeitig ist es so, dass wir als Fonds da so das erste Ticket, mittlere 6-stellige Summe, das ist viel Geld, aber das ist gleichzeitig in der heutigen Phase so Pre-Seed-Seed ein Ticket, wo man was machen kann, aber damit kannst du was bewirken, wenn du ganz früh reingehst, und dann lohnt sich auch unsere Arbeit, die wir reinstecken. Ja, also wir sind kein VC, der einfach nur so mitinvestiert, sondern wir machen unsere eigene Due Diligence, wir fällen unsere eigenen Investmententscheidungen im Team, wir gehen auch diese Phase, bis wir dann das Unternehmen in die nächste Phase gebracht haben, sehr, sehr aktiv an mit den Gründerinnen und Gründern, und da ja, und das zu machen, das lohnt sich dann sozusagen, wenn du in der frühen Phase mit 500.000 Euro zum Beispiel im Anteile hast, und dann kannst du dich noch einbringen als Investmentmanager, als Partner, und kannst dort noch mitwirken. Das ist halt in späteren Phasen wird man dann als Pre-Seed oder Seed-VC unwichtiger natürlich in der Cap-Table.
Und genau, das waren jetzt die Phasen, so von den Schwerpunkten her, wie sind da die Abgrenzungen thematisch und vielleicht auch regional?
Also vielleicht das Einfachste zu benennen ist vielleicht regional, weil wir uns darauf konzentrieren, dass wir wirklich im deutschsprachigen Raum unterwegs sind. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir sehr viele der Leads aus dem Netzwerk bekommen und bekommen wollen. Das heißt also nicht Dump Money zu sein in Barcelona oder Vilnius, sondern Smart Money im Dachraum. Das ist halt unser Interesse, also mit guten Angel, mit guten Co-Investoren zusammen Deals hier zu machen, die man kennt. Unter anderem auch, weil dann die Diligence leichter ist. Also der Dachraum ist für uns gesetzt. Ein bisschen breiter sind wir aufgestellt, wenn es um die Themen geht. Da sind wir tatsächlich gucken wir uns eigentlich nahezu alle B2B-Software-Themen an, die es gibt. Also ein paar Schwerpunkte, die sich bei uns rausgestellt haben, ist, wir haben einiges im Bereich HR-Software gemacht. Da haben wir einige Investments gemacht und auch geexited schon. Wir haben einiges gemacht im Bereich Supply Chain, haben wir auch gemacht. Wir haben einiges im Bereich ESG gemacht, und das in allen Bereichen von ESG, also I, S und G, also im Bereich Environment, haben wir einiges gemacht, was sozusagen die so ein Thema der CO2-Reduktion zum Thema hat. Also wir sind da eigentlich für alle offen, die sich an uns melden wollen. Solange es B2B-Software ist, schauen wir uns das an und arbeiten uns in die Märkte tatsächlich auch ein. Zum Teil, wenn wir ein interessantes Pitch Deck auf den Tisch bekommen, und zum Teil auch proaktiv, weil wir sagen, wir möchten halt in den nächsten Monaten uns mal diesen und jenen Bereich anschauen, und dann schauen wir uns dort auch die Startups genau an, die es dort gibt, und suchen danach interessanten Investmentkandidaten.
Das stelle ich mir, also diesen letzten Teil stelle ich mir im Early-Stage-Bereich extrem schwierig vor, ne? Dass man irgendwie auf die Suche geht und dann proaktiv im Sourcing dann irgendwie auf Dinge stößt, die tatsächlich gerade investment-ready sind, aber noch nicht von anderen entdeckt wurden.
Ja, das ist tatsächlich sehr schwer. Das ist auch, also dieses, wenn wir dann zu dem ganzen Thema kommen, Software-unterstütztes Investieren, und da gibt es ja Tools, die das unterstützen. Viele VCs bauen sich ihre eigenen. Das ist in dem Pre-Seed-Bereich natürlich sehr, sehr schwer. Trotzdem ist es so, dass man, wenn man das geschickt macht, man stellt dann fest, was gerade so passiert. Wenn vielleicht jemand dann sozusagen wie so ein Pilz den Kopf aus dem Boden gesteckt hat, sieht man dann schon, da gab es vielleicht eine Angel-Runde, da ist was gegründet worden, und findet die dann, das passiert schon, aber absolut, das ist richtig. Bei den meisten Themen geht das nicht. Deswegen bin ich auch sehr froh, hier bei dir sein zu können, weil als Pre-Seed-Investor hat man nicht so das Privileg, vielleicht in der Series A, da kannst du Startups finden. Als Pre-Seed-Investor wie Seed und Speed Ventures müssen wir auch gefunden werden von den Gründerinnen und Gründern.
Heißt also quasi umgekehrt auch, du hast ja gerade schon mehrfach auf euer Netzwerk angespielt, dass das Angel-Netzwerk hinterher mit das wichtigste Asset eigentlich für euch beim Sourcing ist.
Ja, das ist, also da sind wir wahrscheinlich, hast du da ähnliche Antworten von anderen VCs bekommen. Die meisten Investments, die wir machen, sind durch Netzwerk zu uns gekommen. Also entweder waren das Gründer, über Gründer, denen wir schon beteiligt sind, über Angel oder über andere Pre-Seed, Seed-VCs, weil das ist auch in dem ganz, ganz frühen Bereich oft so, dass da aufgrund des hohen Risikos, das man in der ganz frühen Phase unweigerlich hat, dann tatsächlich nicht nur ein VC investiert in der Runde, sondern oftmals zwei oder drei, so dass wir per se da ganz kooperativ arbeiten mit vielen anderen VCs und gemeinsam in die ersten ein, zwei Runden gehen. Und anders als später, wo es manchmal ja so ein oder zwei gibt, die vielleicht nur eine Runde rein können und dann auch gewisse Requirements haben, was was die Prozentzahlen angeht, die sie dann in der Cap-Table brauchen. In der frühen Phase habe ich das Gefühl, ist doch viel Kooperation, gemeinsames Vorstellen von Leads mit anderen VCs und Investmentmanagern, Partnern und auch Angeln, sodass man da die Edelsteine sozusagen gemeinsam sucht.
Und muss man solche Netzwerke dann oder pflegt ihr die dann systematisch? Also gibt es dann, was weiß ich, jetzt mal neben dem losen E-Mail oder ab und zu mal Treffen, gibt es dann irgendwie auch so, ich weiß nicht, Alumni-Institutionen bei euch oder bestimmte Events, die ihr veranstaltet, also wo man quasi auch diese ganzen Leute mal zusammenbringt, immer wieder mal? Oder ist das quasi, klingt das schöner, als es dann hinterher realisierbar ist?
Ja, in den letzten zwei Jahren ist es eher so das Letzte, was du sagst. In den letzten zwei Jahren durch Corona Wunschvorstellung eher gewesen. Ich habe das aber früher in meiner Karriere auch so gehandhabt, dass wir da sehr viel Wert drauf gelegt haben auf solche Netzwerkeveranstaltungen. Und wir haben uns im Team hier vorgenommen, auch in diesem Herbst wieder sowas zu machen für unsere Angel- und Pre-Seed-VCs. Das wollen wir schon machen. Ansonsten ist es aber tatsächlich so, dass jeder, also wir sind ja so Pi mal Daumen 10 Personen im Team und jeder Investmentmanager, jede Investmentmanagerin, jeder Analyst, Analystin hat seinen oder ihren eigenen Terminkalender und macht wirklich so vierwöchentlich, sechswöchentlich, wie auch immer, Termine mit anderen Business Angels, mit anderen Investment Professionals von anderen Fonds, weil man sich sehr austauschen muss. Und also ich versuche das auch zu fördern bei uns und das ist also hat sich sehr wirklich etabliert, dass man da wirklich diese Netzwerke pflegt und da hilft auch Berlin oder und es hilft natürlich auch, dass die durch Corona die Bereitschaft zu Videocalls sehr viel größer geworden ist in der ganzen Wirtschaft, speziell im VC-Bereich auch, sodass man auch mit VCs und Investoren aus anderen Regionen und Städten sehr schnell so wiederholbare Termine hat.
Ja. Und wenn du sagst, ihr geht da proaktiv auf die Suche, geht dem dann voraus immer so eine Art, ich weiß nicht, Thesenformulierung, dass ihr sagt, wir glauben, hier entstehen gerade bestimmte Bereiche, in denen wir mal tatsächlich suchen müssten? Oder wie hat man sich das vorzustellen?
Ja, also das ist schon so, dass man sagt hier, was haben wir denn jetzt gehabt als Beispiel, ohne jetzt aus dem Nähkästchen zu plaudern.
So, ich glaube, jetzt wird spannend. Ne?
Überlege ich, wenn man sagt hier, wir haben, wir gucken uns in dem Bereich oder nehmen wir mal ein theoretisches Beispiel. Wir hatten erfreulicherweise zum Jahreswechsel ein Exit eines Unternehmens, die sich mit der Größenberatung im E-Commerce-Bereich beschäftigt haben. Das Unternehmen wurde an Facebook, an Meta, einem Meta-Konzern verkauft.
Und das war Precise, ne?
Precise, genau. Ja. Genau. Und wenn du sowas passiert und du sagst dann, du guckst dir bei so einem Investment und sowas sozusagen einen Markt an und dann siehst du halt, da gibt es dann halt wirklich auch mehrere, dann setzen sich auch Leute bei uns im Team hin und schauen sich einen Markt an, schreiben da einen Paper, dass man dann zu gegebener Zeit auch durchaus nochmal veröffentlicht, so eine kleine Marktübersicht, um zu sehen, wo gibt's denn was und wo gibt's aus unserer Sicht noch eine Lücke. Das ist aber als im Pre-Seed-Bereich aus meiner Sicht nur eine Möglichkeit. Ich glaube tatsächlich, das ist so ein richtig tiefer Glaube von mir, wenn das so einfach wäre, dann sollten wir alle gründen gehen als Investoren. Also ich glaube, die besseren Gründer sind die Gründer, die das besser wissen, ja, und Gründerinnen. Und deswegen glaube ich, diese thesenbasierte Tätigkeit im Pre-Seed-Bereich, wo die Sachen noch gar nicht da sind, ist möglich, aber nicht so leicht. Man beobachtet Marktentwicklungen, aber sie so vorherzusagen, ist ganz, ganz schwer. Das heißt, ich halte sehr viel davon, für in der ganz frühen Phase tatsächlich übers Netzwerk zu gehen und sich viel anzuschauen und dann einen Blick dazu zu entwickeln, was ist spannend, und dann sich die Zeit zu nehmen für die. Also du kriegst ja als Investor, als Unternehmen jetzt als Seed Speed, mehrere tausend Pitch-Decks im Jahr, die du dir anschaust und auch kriegst. Und da sind natürlich sehr viele gleich weglegbar, weil das entweder ein bisschen zu früh ist, also wirklich noch gar nichts da ist außer einem Pitch-Deck, oder vielleicht jemand eine Series A, B machen will und wir dann auch nicht helfen können. Und dann sozusagen aus diesen verbleibenden Anzahl der Pitch-Decks, die womit beschäftige ich mich? Das ist das Schwierigste, finde ich. Nichts leichtfertig wegzulegen und das Gefühl zu entwickeln, wo gehe ich wirklich jetzt mal eine Stunde hin und schaue mir das an, schaue mir den Markt an, schaue mir Wettbewerber an, bevor ich vielleicht dann sage, ich mache mal einen Call mit der Gründerin oder so.
Gibt es denn da eigentlich einen guten Tipp für oder Learnings für Gründerinnen und Gründer, dass du sagst, weil du sagst ja gerade, die Frage oder das Schwierige ist, sich selbst zu entscheiden, mit welchem Pitch Deck verbringe ich jetzt mehr Zeit und mit welcher Company. Und das hat ja oft was mit der Qualität des Pitch Decks wahrscheinlich auch zu tun. Ja. Ne? Kommunizieren da Gründer noch zum Teil falsch?
Ja, leider ist das tatsächlich so. Also das gehört ja zu den unbarmherzigen Wahrheiten des VC-Geschäfts, dass sich die, unabhängig jetzt von uns und anderen, dass so ein Investment-Professional im VC-Bereich für sich pro Pitch-Deck erstmal nur 2-3 Minuten nimmt und dann ist das abgesagt. Mhm. Und da muss man dafür sorgen, dass man sozusagen auf den richtigen virtuellen Stapel kommt. Und um das zu tun, ist es tatsächlich so, einen Pitch-Deck zu machen, das ohne Audiospur funktioniert, ja, selbsterklärend ist, die Investor abholt und schnell sozusagen reinbringt, das ist das Problem, das ist unsere Lösung, aus den Gründen sind wir genau die Richtigen, das zu tun. Wenn man das einigermaßen gut macht und dann nochmal die Phase getroffen hat beim VC, also bei uns Pre-Seed und Seed, dann hat man eine sehr, sehr große Chance schon, dass sich da einer von uns wirklich mal hinsetzt, eine halbe Stunde das durchdenkt, den ersten Call macht und dann hat man es eigentlich schon geschafft. Im Prinzip muss man eigentlich nur das Interesse erwecken und das kann man schaffen mit einem guten Pitch-Deck. Wir schauen uns wirklich alle an, auch alles, das an Info-Ad geht oder hochgeladen wird auf unserer Webseite.
Und trotzdem würdest du sagen, dass also macht es Sinn für Gründerinnen und Gründer, sich mit irgendwie Experten, die dann vielleicht so ein Pitch-Deck auch nochmal schleifen, hinzusetzen? Weil ich habe oft mal so den Eindruck, dann das sind gar nicht die Gründerinnen und Gründer, die schlecht sind, das sind auch nicht die Ideen, die schlecht sind, sondern die Vermittlung der Idee oder zu erklären, was ist denn eigentlich genau das Problem, was man löst, weil man vielleicht so ein bisschen diffuseres Bild noch hat von der Gesamtsituation. Siehst du das auch so oder ja, liege ich da falsch?
Ja, du liegst da völlig richtig. Also ich kann das empfehlen, entweder mit so ein paar Berater oder Experten oder Beratern, die es ja auch gibt, sozusagen das mit denen zu durchsprechen, ist schlau. Oder auch einfach mit jemandem aus der Peer Group oder anderen Gründerinnen oder Verwandten, jemanden, der von dem man glaubt, dass er oder sie in der Lage ist, wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen, aber vielleicht überhaupt das Thema gar nicht kennt. Ja? Also, und wenn man diesen Test macht und da die Fragen, die da sind, das ist wirklich, man muss einfach mal so wenig voraussetzen. Es gibt so viele Chancen, dieses Pitch-Deck richtig zu machen und ich glaube, es ist schade immer um die sozusagen, wo ein gutes Team und gute Ideen daran scheitern, dass man vielleicht ein bisschen zu wenig Zeit auf dieses Deck gemacht hat, denn am Ende hast du da 15 Pages oder so, 15 Slides und mit denen willst du ja irgendwie 1 Million einwerben oder 2 oder 3 oder sowas. Ja, sagen wir mal so im Durchschnitt vielleicht 2,5 oder sowas in der Seed-Phase, so kleine Seed-Runde. Dafür lohnt es sich schon, Zeit drauf zu verbringen, weil das ist quasi mein Aushängeschild.
Und wenn du jetzt sagst, da kommen bei euch x Decks pro Woche an und ihr guckt euch die auch alle an, wann fängt es denn an zu kribbeln?
Also ganz ehrlicherweise nehmen wir mal an, es ist jetzt eine E-Mail gewesen oder so, schon wenn da irgendwie, wenn man versteht, dass die Ansprache als VC, wenn man schon mal weiß, die Person versteht das schon, hat man schon das Gefühl, okay, er oder sie kennt sich aus, dann steht dann drin, keine Ahnung, hey Alex, wir machen das und das, wir brauchen so und so viel Geld und aus den und den Gründen sind wir ja gut an bei unserem Pitch-Deck, da sage ich schon mal, ach interessant, da wird nicht lange drum herum geredet, sondern schnell zur Sache gekommen und wenn dann diese harten Fakten stimmen, ja, die Phase und so weiter, dann schaut man sich das an und dann kommt mindestens ein erstes Gespräch zustande. Also dieses Gefühl, mit Profis zusammenzuarbeiten, wenn das da ist, hat man schon viel gewonnen.
Also das ist so quasi schon der erste Indikator für ein gutes Team, ja, höre ich raus. Weil wir haben ja vorhin schon kurz gesagt, das Team ist ja eigentlich das Wichtigste. Ne? Und vielleicht kannst du das mal beschreiben, woran ihr in den ganz frühen Phasen, wenn es jetzt nicht gerade Seriengründe sind, da ist es vielleicht einfacher, aber woran ihr da ein außergewöhnlich gutes Team festmachen könnt.
Also ja, das ist tatsächlich der Punkt. Denn im Prinzip ist diese Entscheidung als Investor auch fast egal, in welcher Phase. Ne? Du hast also nur eine begrenzt hohe Anzahl an Interaktionen mit dem Gründungsteam. Ne? Daran machst du ja deine Meinung fest über das Team. Das sind ja nur x Pitches und x persönliche Gespräche. Und das heißt, schon jede kleine Botschaft sozusagen wird von VC-Seite aus gedeutet. Ne? Also wenn ich dieses gut geschriebene E-Mail und ein gutes Tippback habe, dann haben die erstmal schon sozusagen 100% in diesem Thema und ich gehe positiv gestimmt ins Gespräch. Und ein gutes Team, da versuchst natürlich immer, dich an den Lebensläufen entlang zu handeln. Du suchst aber in den Gesprächen und oftmals auch in den Themen, die zwischen den Zeilen mitklingen, zu sehen, was nicht nur welchen Approach, welche Herangehensweise haben die Personen, aber auch welche Motivation. Denn wenn wir mit Leuten reden, dann muss denen, also uns ist das klar, aber auch den Leuten muss das dann klar sein, das ist ja oftmals eine Reise, die geht 6-10 Jahre oder so. Mhm. Und solange, ja, so eine Fondslaufzeit sind durchschnittlich 10 Jahre. Und um einen richtig guten Exit zu machen, brauchst du halt auch 6-8 Jahre oder so mindestens. Und also Ausnahme mal beiseite gelassen jetzt, ja. Und das heißt also, diese Resilienz damit zu bekommen, was ist die wirkliche Motivation der Gründerin, des Gründers, das ist das Interessante. Ist das Fame, ist das Ruhm, ist das Selbstverwirklichung, ist das Aufbauen von einer großen Organisation, ist das Umsetzen eines Traums, ist das das Verdienen von Geld? Es gibt ganz viele verschiedene Gründe, bei den meisten sind mehrere dieser Gründe zusammen und die Frage, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen und wie lang und ist das die richtige Kombination, die jemanden langfristig dazu bringt, irgendwas zu verfolgen, das ist das Entscheidende für uns. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du mich jetzt, das sage ich jetzt mal ungefragt, was ist dein wichtigster Ratschlag an Gründerinnen und Gründer, will zuerst gründen, dann gibt es da viele Ratschläge, aber einer, den ich immer bringe, ist, baut euch ein Vesting in euren Vertrag ein, egal ob ihr Investoren an Bord habt oder nicht. Also nämlich, was passiert, wenn du drei Gründerinnen hast, was passiert, wenn einer oder eine von uns aufhört nach einem Jahr oder 2 Jahren? Was passiert dann mit den Anteilen? Das vorher zu klären, das bringt so viel. Ich sehe tatsächlich die meisten Unternehmen, die ich sehe, die straucheln durchaus auf diesen personellen Gründen, ja, dass irgendwas im Gründerteam einer oder eine geht. Und das ist auch jetzt nicht verwerflich, aber dafür Vorsorge getroffen zu haben, dass es dann zu keinem Streit kommt, sondern klare Regeln sind, das wäre mein wirklich ein Ratschlag, den ich jedem und jeder geben würde.
Ich glaube, daran scheitern viele Teams, ne? Also so Streitigkeiten im Gründerteam ist eine Sache, die kriegt man relativ schwer gekittet eigentlich, ne?
Die kriegt man schwer gekittet, weil ich meine, das ist halt, man versucht halt irgendwie die Quadratur des Kreises. Ne? Du möchtest halt einen Alpha-Mann, Alpha-Frau haben, möglichst 3 im Team, aber die müssen dann auch noch teamfähig sein. Ja. Und dann ist es ja auch so, dass Gründer und Gründerinnen sind ja meist nicht 50 plus, sondern 20 plus, sage ich mal, oder 30 plus. Das heißt, da ist auch noch sehr viel im Lebenslauf, was so passiert von Familie, Kindern und auch sich selbst kennenlernen. Da gibt es also sehr viele Momente, an denen ja mal Sachen auch anders entschieden werden können. Und das kann ich als Investor auch immer verstehen. Aber dafür muss man halt vorsorgen und ein bisschen rauszufinden, wie ticken die? Ist das deren Traum, wirklich das zu machen, den viele nächsten Jahre? Weil es ist bei ganz vielen Companies so, wenn man Pre-Seed investiert, dass da irgendwie ein kleiner Pivot kommt, sei es ein kompletter Pivot im Sinne eines Umstrukturierung des Modells oder auch nur ein kleiner Pivot, dass man vielleicht dass man den Vertrieb komplett ändert, ja. Vom Direktvertrieb zu was weiß ich was. Also, dass man irgendwo kommen immer Änderungen und Schwierigkeiten und eine Runde wird nicht geraced und es gibt Ärger und irgendwas ist immer. Und da die nötige Resilienz zu haben, das ist die, wenn man das hat, dann ist das größte Asset, das man haben kann.
Und jetzt mal abgesehen von Lebensläufen, dieses Thema, was ja oft auch angesprochen wird, sind so unfaire Insights, ne? Dass man irgendwie so, keine Ahnung, jemand war 20 Jahre lang bei oder 10 Jahre lang beim Schraubenhersteller und hat jetzt dann daraus irgendwie Insights bekommen, die dann dazu geführt haben, dass er jetzt eine Idee hat, wie man den Schraubenherstellungsprozess verbessern kann oder sowas. Ist das für euch wichtig oder können bei euch komplett Quereinsteiger mit irgendeiner Idee, also kannst du vielleicht mal einordnen, was da so das Lieblingsprofil von euch ist?
Ich glaube, beides ist möglich. Ich glaube, also diese glaubwürdig zu vermitteln, warum man etwas machen kann, das gibt's. Ich kenne es auch selbst so tatsächlich. Das kann ich mir nicht nur vorstellen, sondern das haben wir auch im Portfolio. Also Leute, die einfach sagen, ich will ein Unternehmen gründen, ich habe diesen Gründungswillen und was ich mache, ist für mich zweitrangig, weil ich will gründen, ich will ein Unternehmen aufbauen, ich will hier irgendwas machen. Das sind die Machertypen, Männer und Frauen, die was aufbauen wollen. Da gibt es dann vielleicht gar nicht diesen unfairen Vorteil, sondern die suchen sich dann wirklich auf der grünen Wiese was raus. Vielleicht auch in einem über so eins dieser Programme, die es gibt, Antler und Co. Also das ist für mich auch, das geht auch. Das mit dem Vorteil, den unfairen Vorteil, dass man so eine Branche kennt und dann sagt, da ist die Lücke und da muss noch was gemacht werden, da ist es noch völlig undigital. Das gibt's auch, aber ist manchmal habe ich das Gefühl, dass das, also es gibt auch, aber da gibt es auch manchmal die Gefahr, dass du dann vielleicht, oh Gott, wer war das jetzt? Henry Ford, der gesagt hat, wenn ich die Kunden gefragt hätte, hätten sie schnellere Pferde gewollt. Ja, und nicht Autos, dass du dann vielleicht schon so tief drin steckst in deiner Branche, dass du gar nicht mehr die Naivität hast, die du als Gründerin brauchst, um etwas zu machen. Denn also ich habe viele Sachen, wo Leute was beginnen zu gründen, die das hätten Leute aus der Branche gar nicht gemacht, weil sie die ganzen Probleme schon kennen und sagen, oh mein Gott, dann musst du das überwinden, das überwinden und dann den Einkäufer überzeugen. Und das ist manchmal so ein bisschen, Naivität ist manchmal sehr, sehr hilfreich, weil dann geht man einfach einen Weg, von dem alle sagen, es geht nicht.
Der Hauptgrund, warum ja Startups eigentlich scheitern, ne, wenn man den Studien glauben darf, ist ja noch nicht mal das Team, sondern ist ja das Timing. Und da habe ich mich gefragt, das ist ja für einen Early-Stage-VC wahrscheinlich total kompliziert, zu überlegen oder zu entscheiden, ob das Timing dieses Themas jetzt gerade noch funktioniert oder ob das noch zu früh ist, ob man also quasi vor der Welle ist oder dahinter. Wie macht ihr das?
Du hast vollkommen recht. Das kann ich sagen und einen Punkt hintersetzen, weil das ist tatsächlich das Thema, weil manchmal das Dumme ist, das ist ja selten ganz, ganz falsch, was dort gemacht wird. Es ist selten so, dass es jetzt überhaupt da diesen Markt gar nicht gibt. Aber es gibt manchmal Themen, wo 2-3 Jahre zu früh heißt, in einem Markt, wo die Gelder, die gegeben werden, irgendwie 12-18 Monate reichen, leider immer noch, dass dir entscheidende 1-2 Jahre fehlen und dass du dann scheitern kannst. Das heißt, wenn du die in diesen 1,5 Jahren, für die normalerweise eine VC-Runde Geld gibt, nicht die richtigen KPIs erwirtschaften kannst. Das heißt, der dann 1-2 Jahre später gründet, macht vielleicht etwas gar nicht so viel anderes, macht es gar nicht so viel besser, aber hat durch dich schon einen vorbereiteten Markt. Das heißt, das ist tatsächlich eines der größten Themen. Da gibt es aus meiner Sicht keine Modelllösung. Wir versuchen wirklich, viele DD-Calls zu machen mit verschiedenen Marktteilnehmern, mit nicht nur mit denen, die uns die Gründerinnen und Gründer nennen, sondern auch mit unser eigenes Netzwerk zu aktivieren, mit Leuten zu sprechen, um sich da wirklich eine Meinung zu bilden. Man erhält dann auch immer ganz widersprüchliche Signale. Der eine sagt, das wird nie was, das braucht die Welt nicht. Der andere sagt, ja, ganz toll. Also wir versuchen hier im Team mit unseren 10 Menschen alles zusammenzutragen, was irgendwie geht, und dann die schlauste Entscheidung zu treffen, die es geht.
Und wie ist denn das eigentlich mit dem Thema Scheitern generell? Also ich stelle mir immer so ein VC-Game immer so ein bisschen vor wie so ein Roulette-Tisch, ne? Und irgendwie die letzten Runden, da ist es dann eigentlich, die sind ja eigentlich relativ langweilig, weil das Risiko ja relativ unkritisch, würde ich sagen, relativ gering. Wenn ich mir jetzt so vorstellen würde, du bist jetzt ein Late-Stage-VC und du wirst gefragt, möchte ich in Miro investieren oder in Notion oder Canva oder so, dann die Wahrscheinlichkeit, dass die nochmal richtig scheitern, ist ja gering. Ne? Aber im Frühphasenbereich, darauf will ich hinaus, kommt mir das eher, da setze ich nicht auf Rot oder Schwarz, sondern auf eine von 36 oder eine von 6 oder sowas. Ne? Also muss ich davon ausgehen, ich werde viel öfter scheitern als Frühphasen-VC?
Also ich glaube, wenn du einfach guckst, wo sind Insolvenzen? Ja, dann ist es, glaube ich, eindeutig so ein großer Series, was weiß ich, Alphabet hoch, BCD, VC hat das viel seltener. Was nicht heißt, dass dort zwingend der Erfolg so viel größer ist, weil dass das Unternehmen jetzt nicht insolvent geht, heißt ja nicht, dass ich mein Geld vervielfachen kann als VC, wenn ich spät einsteige. Ja,
also nee, dann kann ich es wahrscheinlich meistens nur verdoppeln oder wenn überhaupt. Ne?
Also, genau, ja, oder ja, überhaupt gar nicht. Ja, ich krieg's vielleicht nur zurück oder mit einer Verzinsung, je nachdem, wie die Verträge sind. Bei uns im Pre-Seed-Bereich, klar, gibt's genügend Themen, wo man sagen wird, das funktioniert nicht, die Insolvenz ist da. Wir hatten auch schon Themen, wo die Gründer und Gründerinnen gesagt haben, du, wir haben es jetzt versucht, ja, wir waren sehr sparsam, weil wir schon gemerkt haben, es ist schwierig, der Markt ist noch nicht reif, lass uns das abwickeln, wir machen was anderes. Das gab es auch schon. Ja? Also das passiert öfter und damit muss man als VC leben. Das ist das, wenn wir das nicht hätten, dann würden wir im Pre-Seed-Bereich was falsch machen, glaube ich.
Dann wäre es irgendwann auch kein Venture Capital mehr. Ne?
Dann würden wir was falsch machen. Dann würde man nämlich auch nach oben die Upside begrenzen und das ist nicht unsere Aufgabe.
Und würdest du denn, weil das ist ja vielleicht eine gute Brücke zu dem Thema Angst vorm Scheitern und deswegen Angst vorm Gründen, also würdest du Leuten sagen, Angst vorm Scheitern ist ein Grund, nicht zu gründen?
Das kommt drauf an, wie groß. Also ich selber habe auch das schon mal probiert und es nicht geschafft. Das, also eben für mich, mir hat sehr geholfen, dass ich selber...
Macht dich empathischer dann als VC, ne?
Dass ich selber, ja, das macht mich empathischer und gleichzeitig ist es beides, muss ich ehrlich sagen, Jan, weil das ist, führt dazu erstmal, ich verstehe die Leute mehr, weil ich selber weiß, wie es mir ging, als ich dann merkte, ich habe in dieser Situation, da wollte ich das nicht weitermachen, da sind wir als Team damals auseinandergebrochen und der eine der Persistente von uns hat das dann weitergemacht. Andererseits habe ich auch schon gegründet, einen VC dann und auch mit eigenem Geld und das bisschen, das ich hatte, da reingenommen. Das heißt also, ich kenne dieses Gefühl der Angst und ich glaube, wenn man das hat, ist es gesund, weil das ist so, als wenn du ohne Angst über so ein Drahtseil läufst, das ist auch nicht gut. Mhm. Aber du brauchst halt diesen Level, der dich vorsichtig werden lässt und überlegt, aber nicht den Level, der dich lehnt. Und insofern glaube ich, ist es auch so, dass ich möchte eigentlich irgendwie Skin in the Game sehen von den Gründerinnen und Gründern. Und wie dieses ausgeprägt ist, kann sehr, sehr verschieden sein. Je auch nach persönlicher, Verzicht auf Karriere, auf Geld. Das kann also, ja, bei Leuten, wo eine vermögende Familie ist, ist der Skin in the Game vielleicht nicht so sehr durch Geld gedeckt, als vielmehr durch Ruf, durch Alternativkosten oder ähnlich. Bei anderen ist es Geld, aber dieses Skin in the Game ist auch ein Thema, weil du fragtest, wie machen wir die Idee auf dem Team? Das muss man sehen. Man muss sehen, dass das Skin in the Game ist, dass das bedeutsam ist, was da passiert.
Na, ich würde mir irgendwie wünschen, dass jeder mal gegründet hat in seinem Leben. Ne? Also das ist jetzt wahrscheinlich nicht realistisch, aber deswegen frage ich gerade, viele machen es wahrscheinlich nicht, weil also entweder Thema ist Bequemlichkeit, haben dann eine Beamtenlaufbahn im Kopf oder sowas und wollen das einfach nicht. Aber oftmals kann ich mir vorstellen, ist es halt eben auch die Angst vom Scheitern oder vor dem Rufverlust. Ne? Deswegen wollte ich nur mal deinen Blick darauf hören, ob du sagst, also ist begründet. Ne?
Ja. Also ich würde sagen, das ist eine theoretische, aber da muss man sagen, die Welt ist eine andere als 1990 oder so. Wir haben jetzt 2022. Wenn jemand gegründet hat und gescheitert ist, dann wird er in der Startup-Szene, aber aus meiner Sicht auch in der Corporate-Szene gerne genommen, weil er oder sie dann wirklich Sachen erlebt hat und gemacht hat, sich was getraut hat. Das sind wertvolle Erfahrungen. Ich glaube, das ist wirklich nur im Arbeitnehmerbereich. Wenn ich damit irgendwas scheitere und dann verbindet man damit etwas Negatives. Wenn ich in der Selbstständigkeit scheitere, würde ich als VC zumindest, wenn ich sage, hier, du hast das und das gegründet, das ist gescheitert, dann ist das für mich überhaupt nichts Negatives. Für mich ist es, aha, wunderbar, der hat schon mal versucht, der will nochmal, der ist also schon mal resilient und geht da voran. Das sehe ich fast eher als Positivum.
Und jetzt seid ihr natürlich in eurer frühen Rolle, du hast ja vorhin auch gesagt, ihr wollt helfen, seid ja mitverantwortlich dafür, dass ein Unternehmen auch eben nicht scheitert. Kannst du mal so noch mal ein bisschen beschreiben, wie euer Alltag mit den Gründern aussieht?
Also ich beschreibe jetzt mal nur den Teil, den wir so als Investment Professionals machen, dass natürlich unser Marketing-Team der Maschmeyer-Gruppe und auch das Sales-Team, die machen ihre eigene Arbeit mit dem Head of Sales für ein Startup oder mit den Marketing-Leuten. Also bei uns ist es so, dass wir das ist auch für Leute, die zum ersten Mal gründen, so, dass dann oftmals gesagt wird, ja, die einen nehmen an, dass man von den VCs gar nichts hört, dass sie einmal Geld geben und man dann sozusagen den Jahresabschluss unterschreibt. Andere haben Angst, dass VCs alles vorschreiben und ich glaube, nichts davon ist wahr, denn in der frühen Phase ist es eigentlich eher so, dass es in den besten Fällen ein Miteinander, ne, dass der VC ein Sparringspartner der Gründer des Gründerteams ist und dass man gemeinsam, also dass der Gründer oder die Gründerin klaren Fahrplan hat, den auch zur Diskussion stellt und verteidigt, aber dass man den bespricht. Und ich glaube, dass diese Gespräche sind am Anfang manchmal so zweiwöchentlich, wo man sagt, hier, wie sieht's denn da aus? Habt ihr Leute gefunden? Gehen eure Hypothesen im Sales-Bereich auf oder welche im Produktentwicklungsbereich? Was hört ihr? Was ist euer Gefühl? Was wollen die Kunden haben? Wo müssen wir da hingehen? Wie sind die KPIs? Warum entwickeln sie sich gut oder warum nicht gut? Dass man auch so, ja, dann oftmals wird es dann sozusagen vierwöchentlich, glaube ich, indem man mit den Gründerinnen und Gründern spricht, also jenseits von großen Gesellschafterversammlungen, ja, einfach nur so Monthly Calls oder Weekly Calls, je nachdem, in welcher Phase das Unternehmen gerade ist. Und wenn man dann sich vorher geeinigt hat, welche KPIs sind denn interessant, was muss denn getrackt werden, weil das zeigt ja auch, welche Sicht habe ich auf das Unternehmen, was ist mir wichtig zu tracken, weil nur was ich tracke, kann ich auch steuern und auch verstehen am Ende. Da spricht man mit den Gründerinnen und Gründern darüber. Man versucht daran zu unterstützen. Aber ich glaube, das Wichtigste, also die beste Beschreibung aus meiner Sicht ist Bearings-Partner. Also dass man in der Phase, in der wir dann wichtig sind, also zwischen, nehmen wir mal an, wir haben ein Seed-Investment gemacht bis dann zu Series A, ist es dann die Begleitung, dass man sagen kann, okay, welche KPIs brauchen wir überhaupt? Was zeigt, dass du erfolgreich geworden bist und was zeigt auch dem Series A VC, der nach uns einsteigen soll, dass er eine gute Company vor sich hat? Das diskutieren wir halt mit den Gründerinnen und versuchen dann gemeinsam zu sehen, welche KPIs brauchen wir dann. Und dann kommt eigentlich nochmal ein großer Punkt. Also klar, jeder VC sagt, er bringt ein großes Netzwerk mit und ein paar Kunden, das tun wir auch. Aber am Ende ist es aus meiner Sicht nicht das Entscheidende, dass ich jetzt ein Netzwerk habe und dem Unternehmen ein, zwei Kunden zuführen kann. Das ist schön, wenn das passiert. Aber das Entscheidende ist für mich wirklich der Sparings-Partner, der Mentor, der manchmal auch der Mahner, der sagt, hey, wir haben jetzt noch 9 Monate. Wie sieht es denn realistischerweise aus in 3 Monaten, wenn du anfangen musst zu raisen, dass man das hat, also diese Langfristplanung immer mitbringt. Und dann noch einmal, wo man dann, glaube ich, sehr, sehr wichtig sein kann, ist, wenn es da um die nächste Runde geht. Denn dann nämlich steht der oder die Gründerin wieder da und muss ein völlig neues Set von VCs ansprechen, nämlich die in der nächsten Stufe. Mhm. Und da ist der große Vorteil, wenn man da einen guten VC oder eine vielleicht 2, 3 gute VCs auf der Cap-Table hat, dass man deren Netzwerk dann einspannen kann und nicht an Info-Ad schreiben muss, sondern dann Intros bekommt und sagen kann, hier der Fonds, der sucht da gerade was, oder der Fonds, der schließt vielleicht, den nimmst du nicht, dann nimmst du den. Und dass man dann, da kann man nochmal sehr viel Wert schaffen als VC, glaube ich, wenn man die nächste Runde mit vorbereiten hilft.
Und also nächste Runde ist dann quasi für euch immer so der wichtigste Meilenstein wahrscheinlich, ne? Dass man irgendwie darauf hinarbeitet. Das hast du gerade mehrfach gesagt, die KPIs. Oder kannst du vielleicht mal sagen, in der frühen Phase Profitabilität zu erreichen, ist ja wahrscheinlich nie das Ziel, ne?
Nee, das ist nie das Ziel. Also das wird jetzt ein bisschen schicker, das so zu sagen, weil wir alle in ungewisse Zeiten gehen. Also ich glaube, das Sicherheitsstreben ist wichtiger, aber Profitabilität ist also, und die Existenzberechtigung von VCs ist ja eigentlich die Unprofitabilität. Insofern ist es so, das ist mit einberechnet, dafür sind wir da. Banken geben kein Geld, wir geben halt Geld, weil wir tiefer in die Modelle reingehen. Und nein, das auf keinen Fall. Das ist ja per Definition so. Es ist in diesen Zeiten nicht verkehrt, wenn man das umstellen kann. Wir wissen nicht, wie die Zukunft wird, aber nein, auf keinen Fall. Also wir wollen skalierbare Technologieunternehmen mit aufbauen helfen. Und da ist das per se nicht profitabel und auch das für mehrere Jahre nicht profitabel.
Ist wahrscheinlich eben auch in dieser ganz frühen Phase fast unmöglich, würde ich denken. Aber dann vielleicht mal trotzdem die Frage, diese KPIs, auf die du gerade angesprochen hast, wie definiert man die denn dann nicht in so einer frühen Phase? Also wie legt man jetzt fest, für welches Unternehmen welche KPIs funktionieren, damit sie hinterher dem nächsten VC auch schmecken?
Ja, das ist schwer. Da scheue ich mich jetzt, welche Zahlen zu sagen, weil für mich sind diese KPIs, für mich ist das Interessante, weil wir so früh investieren, dass wir oftmals durchaus kontrovers manchmal mit den Gründerinnen und Gründern sprechen, welche KPIs werden denn überhaupt getrackt? Also nicht nur natürlich der eine, den jeder hören will, also Umsatz, also MRR oder sowas, sondern auch die ganzen KPIs, die davor stehen. Ne? Was ist denn der Funnel? Wie viele neue Unternehmen habe ich denn im Funnel? Wie lange bleiben die drin? Je nach Modell, was für eine Software ich habe, was tracke ich denn in meiner Software? Was wird denn genutzt? Weil ich muss ja irgendwie sehen, ist das sticky genug? Und wenn ich so früh anfange und vielleicht Jahres- oder Halbjahresverträge verkaufe oder so, dann kriege ich vielleicht erstmal welche überzeugt, aber ich will ja auch sehen, was passiert nach dem Jahr. Customer Lifetime ist wieder länger als ein Jahr. Und dafür muss ich halt sehen, was wird da genutzt, und da zu sehen, was ist denn die, also so eine Sache, die ich ungerne sehe, ist sozusagen, ja, wir haben das und das gemacht und wir haben jetzt so und so viele User dazu gewonnen. Ja, das kann man so sagen, das ist auch nicht falsch, aber wenn man ganz ehrlich ist, man hat Pressemeldung, Online-Marketing gemacht oder so, man hat dann Registrierung gewonnen. Und diese Feinheiten, dass die Registrierung noch kein User ist, und diese Feinheit, das dann auch abzubilden in den Modellen, in den KPIs und das so durchzusehen und dann auch so zu kommunizieren, das ist für mich sozusagen ein Zeichen, wenn das jemand schon von Anfang an macht, dann ist er oder sie halt echt schon eine erfahrene Gründerin oder hat schon mal den richtigen Ansatz. Aber wenn das noch nicht so ist, dann ist das auch nicht schlimm. Dann versuchen wir das mit dem Team sozusagen so hinzubringen, dass man auch eine selbstkritische Sicht hat. Also dann erfolgt dieser Switch. Am Anfang verkauft halt das Gründerteam an den Investor. Das ist halt der typische Fall. Ne? Du verkaufst halt irgendwie 10% deines Startups für 1 Million oder was weiß ich als Beispiel. Das ist also ein riesig wichtiger Sale und dementsprechend sollte man das auch verhandeln. Aber dann, wenn man an Bord ist, dann erfolgt idealerweise ein Switch in der Zusammenarbeit von einem Sell, von einem Pitch. So, wir sitzen gemeinsam im Boot, das ist unsere Company. Lass uns gemeinsam ganz ehrlich schauen, wo wir stehen, wo wir hinwollen. Und diesen Switch hinzukriegen, ist auch immer eine Herausforderung, aber klappt Gott sei Dank.
Hm. Dieses Bewertungsthema, also 10%, 1 Million, das war jetzt natürlich ein virtuelles Beispiel, aber habt ihr oft das Thema Bewertung, dass ihr über die Bewertung diskutiert und daran auch vielleicht so ein Deal scheitert?
Ja, das haben wir durchaus. Ich bin selber gespannt, dass es jetzt, wenn wir das Gespräch aufnehmen, jetzt sage ich mal, Q2 ist zu Ende gegangen. Wir haben jetzt das zweite Halbjahr von 2022. Ich sehe, dass die Bewertungen nicht mehr ganz so verrückt sind, wie sie mal waren. Das heißt, aber nicht, dass das schon bei jedem angekommen ist. Das heißt, wir haben auch Deals, die wir abgesagt haben, weil uns die Bewertung zu hoch war, weil wir der Meinung waren, das kann man nicht mehr verdienen sozusagen. Ja, also das macht wirtschaftlich keinen Sinn. Das passiert des Öfteren. Ansonsten ist die Daumenregel kennst du selber. Ich glaube, wenn man pro Runde irgendwas zwischen 10% und 30% abgibt, je nachdem, wie gut es dem Unternehmen geht oder wie, das ist ja wirklich Angebot und Nachfrage am Ende, dann macht man schon mal nichts falsch. Und wir haben ja selber als Investoren auch das Ziel, ich muss ja sehen, dass das Unternehmen auch noch finanzierbar ist, 2 Runden oder 3 Runden weiter von jetzt. Das heißt also, das muss man immer mitdenken sozusagen. Also wenn Gründer ganz unerfahren sind und da auch zu viel weggeben, dann sind sogar wir manchmal die Mahner, weil das nützt mir auch nichts, wenn das Unternehmen dann nächste Runde nicht mehr finanzierbar ist, weil zu viel bei Angel oder Investoren liegt.
Also damit auch die Gründer dann nicht mehr oder das Gründerteam nicht mehr incentiviert genug ist, ne?
Das ist die Sorge, die da mitspringt. Genau, das ist die Sorge, die da mitspringt. Was passiert, wenn in der Runde X nur noch ein kleiner Anteil beim Gründerteam liegt und alles andere sich auf ganz viele Investoren verteilt? Mhm. Dann können sich alle freuen über diesen virtuellen Wert, der da geschaffen ist. Aber der nächste Investor sagt dann auch, naja, jetzt das Gründerteam hat vielleicht schon 6 Jahre lang geackert. Haben die jetzt noch Interesse, nochmal 2 Jahre Vollgas zu geben? Und das muss man halt mitdenken, auch in der frühen Phase schon. Und sagen wir mal, ja?
Ja, bitte, ja.
Ich habe also vielleicht noch die eine Sache, weil dieser Gedanke kam mir gerade, das ist ja auch eine Sache, die wir kennen uns schon lange, hast du am Anfang gesagt, und es sind ja schon über 10, 12 Jahre, mache ich diesen VC-Teil. Das hat sich auch schon ganz stark geändert, dass der Mut und der Anspruch der Gründer und Gründer größer geworden ist. Aber es ist immer noch so, dass wir in Europa, glaube ich, generell zu früh verkaufen. Einfach weil, keine Ahnung, wenn du als Gründerteam irgendwie 30% von einem 50-Millionen-Unternehmen hast, dann ist das wahnsinnig viel Geld und das ist für die allermeisten von uns ein lebensfernes Ereignis, wenn man dieses Geld auf dem Konto hat.
Total.
Aber um Amerika und Asien Paroli zu bieten, brauchen wir mehr Gründer, die ganz andere Bewertung, also brauchen wir wirklich die Unicorns und Leute, die das so lange durchhalten. Und das wäre so einer meiner Wünsche, dass das tatsächlich so weitergeht, die Entwicklung, und in den nächsten Jahren auch mehr dazukommen. Aber ich glaube, dazu hilft auch, dass wir viel Zweit- oder Drittgründerinnen haben, wo dann sozusagen ein gewisses Polster da ist und dann das Risikobereitschaft da. Und da habe ich sehr viel Hoffnung, muss ich sagen, dass sich das verbessert.
Aber es gibt tatsächlich jetzt momentan ja mehr Unicorns denn je, ne? Das ist ja zumindest ein Zeichen dafür, dass die Gründer nicht alle so früh verkauft haben wie vielleicht früher noch oder dass die Bewertungen auch höher sind mittlerweile.
Also beides, ja, ich glaube, ja. Beides tatsächlich. Du hast recht, es ist beides so, auch wenn das jetzt wieder abgenommen hat und ich glaube, die Exit-Kanäle vielleicht erstmal vielleicht die nächsten 6, 12 Monate ein bisschen schwieriger werden. Aber es sind ja trotzdem Werte geschaffen worden. Ne? Ob ein Unternehmen jetzt nun 4 oder 14 Milliarden wert ist, ist ein Riesenunterschied. Aber wir sprechen von Unicorns. Und insofern sehe ich als jemand, der das von der ganz frühen Phase aus beobachtet, so sehr, sehr positiv. Ja.
Du hast vorhin im Zusammenhang mit euren KPIs, hast du gesagt, man muss ja auch mal hinterfragen, was überhaupt getrackt wird und wie es getrackt wird. Geht ihr da auch hin und empfehlt, weil ihr macht ja jetzt, wie gesagt, sehr viel im B2B-Markt oder ausschließlich, habt ihr da so Tool-Stacks auch, die ihr empfehlt? Also guckt ihr quasi drauf, mit welchem Tool-Setup wird gearbeitet und habt dann so Best Practices auch schon, wo ihr sagt, da würde ich verändern, da würde ich mir mal ein anderes CRM angucken oder, keine Ahnung, einen Switch von Google Analytics auf, was weiß ich was. Macht ihr sowas?
Das ist eher selten so, weil da die Modelle, auch wenn es B2B ist, dann doch zu unterschiedlich sind. Mhm, was für uns eher sozusagen, wo unser Haus ist, dann eher doch in den einen Schuhe davor, wie verstehen wir denn das Geschäftsmodell und wie versuchen wir dann zu tracken, wann das erfolgreich ist? Nicht nur ganz hinten sozusagen, wenn die Kasse klingelt, sondern alles, was davor ist. Die Tools, die dazu verwendet werden, auch da haben wir Empfehlungen. Auch unser Sales Consulting Team hat da Toolstacks, die erfahren sind. Und wir haben auch spezielle Konditionen bei einigen dieser Anbieter vereinbart für unsere Portfoliounternehmen. Aber die als Investment Professional bei uns sozusagen ist eher sozusagen dieses Verständnis des Modells und wo müssen wir dann hin und welche Auswirkungen hat das. Das sind die interessantesten Diskussionen eigentlich, die man haben kann. Deswegen macht das auch so viel Spaß als VC.
Jetzt haben wir noch gar nicht so richtig über eure Startups gesprochen. Ne? Wir haben jetzt kurz Presize erwähnt vorhin als Beispiel für den Exit. Ich habe gesehen, insgesamt 5 Exits habt ihr gemacht. Das ist richtig, ne?
Ja, genau. Also nicht über alle kann man immer reden, aber Pi mal Daumen stimmt das schon.
Aha.
Und wir sind ja jetzt ja 2016 gegründet kommen hoffentlich auch noch einige dazu in der nächsten Zeit. Ansonsten sind das die Behandlung. Wir haben auch, was weiß ich, was haben wir noch gemacht? Wir hatten noch im HR-Software-Bereich zum Beispiel Talentcubes, ein Video-Interview-System ist an ein amerikanisches Unicorn verkauft worden. Ansonsten ist es so, dass wir tatsächlich auch in dieser, was gewisse Themen angeht, unsicheren Phase sehr, sehr aktiv weiter investieren und eigentlich im Jahr 8 bis 10 neue Investments machen.
Und die letzten, lass uns vielleicht mal die letzten 3, 4 nochmal kurz durchgehen, nur einfach mal, damit man so ein Gespür dafür bekommt, welche Themen ihr euch da anguckt. E-Mobilio habe ich da gesehen, Meisterwerk, ja. Kohamai, wenn ich es richtig ausspreche, und Thermos 4 wahrscheinlich, werden sie ausgesprochen, nämlich auch ein bisschen komisch gesprochen.
Ja, genau. Also da hast du gleich spannende genommen, weil das auch dieses Thema Umwelt oder ESG oder so, das ist Thermosphere und auch Carbon Future vielleicht. Also das sind so Themen, die natürlich irgendwie einen guten Zweck haben, aber die andererseits natürlich auch wirtschaftlich sozusagen interessante Themen machen, weil die Themen werden uns auch die nächsten 15, 20 Jahre beschäftigen. Ne? CO2 einsparen, Energie einsparen. Und da haben wir uns ein paar Themen angeguckt. Thermosphere, die quasi machen so einen, ich nenne es mal, einen AI-Layer auf bestehende Kühl- oder Heizanlagen in großen Gebäuden wie Malls oder Bürogebäuden und versuchen da durch die Einbindung von Vergangenheitsdaten oder auch Umweltdaten wie Wetter und so weiter, da den einen Tag vielleicht schon um 4 morgens anzufangen zu heizen, den nächsten Tag aber erst um 6 und so sozusagen die Heizung, die sonst eigentlich stur nach Uhrzeit programmiert ist, so intelligent zu machen. Das ist also ein Thema, die arbeiten auch jetzt schon als ganz frühes Priesterunternehmen europaweit. Also dieses Thema vielleicht, wenn wir schon beim Einsparen von CO2 sind oder Energie, Carbon Future ist auch ein Thema, das ich sehr, sehr, sehr spannend finde, weil wenn man sich überlegt, ja, einsparen ist richtig, müssen wir auch, aber wir wissen selber nicht, selbst wenn eine Unternehmensberatung sagt, wir fliegen jetzt weniger und nutzen mehr Bahn, einige Male müssen sie doch fliegen oder man muss doch reisen. Also es entsteht zwangsläufig CO2, egal wie umweltbewusst man leben will. Und dieses CO2 dann auch noch aus der Atmosphäre zu holen und zu offsetten, da brauchst du halt Kohlenstoff senken. Und Carbon Future als Marktplatz verbindet halt die derzeit noch freiwillig CO2-Offsetting betreibenden Unternehmen mit den gescreenten, zertifizierten Unternehmen, die Kohlenstoff senken sind. Also in dem Fall ist das Biochar, also sozusagen jetzt mal so Bioholzkohle, wo langfristig das Kohlendioxid, der Kohlenstoff auch gebunden bleibt, dann auf Äckern zum Beispiel ausgetragen wird und bleibt. Und diese sauber zertifizierten Senken zu verbinden mit den Leuten, die sagen, wir müssen reisen, aber wir möchten, dass wir als Unternehmen klimaneutral sind, das zu offsetten, das ist deren Aufgabe. Und da glaube ich, dass das ein Unternehmen ist, das in den nächsten Jahren noch sehr große Bedeutung haben wird zum Beispiel. Ja, also das ist das eine Thema im Bereich Umwelt. Dann aber genauso im Zeitgeist, aber nicht zu weit im Zeitgeist, sondern tatsächlich jetzt im Moment aktiv, ist ein Unternehmen wie Immobilio, die, du hast ja auch da, ich versuche immer sozusagen, das ist so eine VC-Krankheit, immer sehr, sehr allgemein anzufangen. Also die Hörer, die wissen, worum es geht, die verzeihen mir das bitte. Wenn du jetzt ein E-Auto kaufst, ist es ja jetzt so, dass du quasi ja fast dich beim Kauf entscheidest, kaufe ich jetzt das Auto mit Shell oder mit Total sozusagen Anbindung und Zapfsäule dabei. Und die ganzen Autohäuser sind gar nicht in der Lage, da vernünftig Beratung zu machen. Und Immobilio hat halt eine Software gebaut, die sie europaweit an Autohäuser ausrollt und auch darüber, glaube ich, schon 1000 Anbindungen hat und den Autohäusern ermöglicht, die quasi den Benziner oder Diesel als Wahl, als Frage für dich kennen, auch zu helfen mit, welche Verträge nehme ich denn zur Stromversorgung? Kann ich bei mir, habe ich bei mir zu Hause, wo kann ich denn in Anführungsstrichen tanken? Also wo kann ich denn den Wagen aufladen? Mit welchen Verträgen kann ich das machen? Kann ich bei mir zu Hause was hinstellen? Das ist komplexer, als man denkt, wer sich mal damit beschäftigt hat. Und das haben die halt gemacht, was aufgebaut. Und tatsächlich sind die sehr, sehr aktiv im Markt und haben da echt den Zeitgeist getroffen und sind sehr erfolgreich und wachsen. Und da sind wir sehr stolz, bei denen an Bord zu sein auch. Und dieses Unternehmen, das ja schon, wie gesagt, 1000, also ich glaube über 1000 Stellen angebunden ist. Und dann hast du noch einen Bereich, weil ich besagte, also dass wir natürlich im Bereich ESG viel investieren, Supply Chain. Da wäre unser Beispiel, das ist schon, haben wir schon länger investiert, Prewave, die so Supply Chain Risk-Themen analysieren und großen Unternehmen dabei helfen, die zu analysieren und auch zu vermeiden, die Risiken. Ein ganz junges Unternehmen, das ein anderes ESG-Thema, nämlich das Thema, ich nenne es mal vielleicht ja Governance oder Social unterstützt, ist Kohomai, die halt eine Software gebaut haben, die es ermöglicht, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglichst effizient und schnell onzuboarden bei Unternehmen. Also jetzt ist Juli 2022 bei der Aufnahme. Ich weiß nicht, wie die nächsten 12 Monate werden, wie krisenhaft das sein wird, aber eins, glaube ich, wird bleiben. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, also Human Capital, wird eine rare Ressource bleiben. Also wir werden, Mitarbeiter und Mitarbeiter sind ein hohes Gut, sind sehr, sehr wichtig und dort sozusagen die Personen, das Personal, die Leute an das Unternehmen schnell anzubinden, das effizient zu machen und nicht zu verlieren. Dazu haben die diese Software gebaut. Die kann man mit anderen Suiten kombinieren. Und das ist ein Thema, bei dem wir sehr, sehr früh reingegangen sind, wirklich als Pre-Seed-Investor und sehr, sehr glücklich sind, da so ein experimentierfreudiges Gründerteam zu haben, die dort wirklich wie verrückt an dem Produkt arbeiten und das in den Markt bringen.
Mhm, sehr cool. Du, da vielleicht ganz zum Schluss nochmal so als die große Selbstkritik. Ne? Gibt es denn Dinge, wo du sagen würdest, da seid ihr noch nicht so gut, wie du dir das wünschen würdest? Also vielleicht auch, um Enttäuschungen vorzubeugen. Gibt's da Dinge, die du mitteilen möchtest oder läuft nach außen hin alles so gut, dass man den Schein besser wahrt und sagt, es ist so, ja?
Nee, da gibt es bestimmt mehrere Themen. Also ein Thema ist das Thema, das hast du sogar vorhin angesprochen, ist das Thema, das bestehende Netzwerk effizient anzusprechen, so dass es noch so persönlich ist, dass man den persönlichen Kontakt hat, gleichzeitig aber nicht mehr so zufallsbasiert ist. Also da haben wir jetzt wirklich 2 Jahre viel zu wenig gemacht, mit unseren Co-Investoren oder Angel was zu machen. Ein anderes Thema, da haben wir uns im Team schon einige Aktionen vorgenommen, die ab September, Oktober passieren werden. Ein anderes Thema, also die knappeste Ressource ist irgendwie Zeit. Und meine große Sorge ist, dass wir immer mal irgendwas verpassen. Ja, also einen zu kurz auf einen Pitch Deck schauen, die zu wenig drüber sprechen. Also wir sind, eigentlich muss man sagen, ich mache das jetzt, also im Investmentbereich schon länger, aber bei Seed & Speed bin ich jetzt seit 4,5 Jahren Geschäftsführer. Und das, was sich eigentlich durch die Jahre gezogen hat, ist, dass wir immer wieder dran arbeiten, an der Möglichkeit, das Know-how vom gesamten Team zusammenzubringen, um Investmentchancen richtig zu analysieren. Also das läuft nicht schlecht, das läuft gut, würde ich sagen. Also ich hoffe, das läuft gut. Aber es ist nie so, dass du zufrieden bist. Du kannst immer mehr Zeit reinbringen, immer neu. Also da hängt auch immer von den beteiligten Personen ab. Ne? Und da muss ich sagen, dort diese Meetings, die wir dann haben, gemeinsam im Team, um Themen zu besprechen, Industrien, Branchen, Entwicklung oder auch einzelne Unternehmen, da besser zu werden. Das ist wirklich jederzeit ein Thema, an dem wir arbeiten und wo wir auch immer so alle 6, 12, 18 Monate Sachen ändern, weil wir Sachen neu machen wollen, ausprobieren wollen.
Und was würdest du sagen, wer soll sich jetzt unbedingt bei euch melden? Du hast gerade gesagt, also ihr wollt nichts verpassen. Gibt es denn Themen, wo du sagst, also da müssen wir auf jeden Fall nochmal ran, da wollen wir was machen? Oder einfach ein allgemeiner Aufruf, wie du möchtest, dabei kannst du gerne mal in eigener Sache die Hörerinnen und Hörer ansprechen.
Also, ja, das ist sehr gut. Also die wichtigste Botschaft, die ich eigentlich an alle da draußen habe, ist, dass wir tatsächlich sehr aktiv weiter investieren. Das ist wirklich ein großer Vorteil, auch so ein Unternehmer, Familie, Unternehmer an der Spitze zu haben wie Carsten Maschmeyer, der quasi da nicht vorsichtig denkt, sondern unternehmerisch sozusagen Chancen erkennt. Und das spiegelt sich auch bei uns im Team wieder, sodass wir tatsächlich auch in diesen Zeiten, die unsicher sind, weiter aktiv investieren tatsächlich. Das heißt also wirklich melden, wir sammeln jetzt keine Decks, sondern wir machen wirklich aktive Investments. Und da würde ich aber keine Grenze ziehen, weil ich da wirklich der festen Überzeugung bin, die Leute, die Ideen haben und das kennen, die sind da draußen unterwegs, die Gründerinnen und Gründer. Das sind nicht die VCs, besonders nicht im Pre-Seed-Bereich, wo ich wirklich ja gar nichts habe. Wenn ich jetzt schon Unternehmen 3 Jahre existiert, dann kann ich mir das anschauen und auch gibt es viele schlaue VCs, die sich da schon Tools bauen und gebaut haben. Das halte ich auch für sehr, sehr gut. Bei uns ist es eher so, meldet euch bei uns, weil wir tatsächlich auf alles neugierig sind, was irgendwie B2B-Themen beinhaltet. Und wenn eure Company zumindest vom Legal Headquarter im Dachraum ist, dann passt das aus unserer Sicht. Wir werden weiter uns Themen anschauen, die einen Umwelt- und Nachhaltigkeitsbezug haben. Aber das ist quasi ein Thema, das bleibt bei uns sozusagen ganz oben. Das wird bleiben. Ansonsten würde ich sagen, möchte ich das nicht eingrenzen, weil wir wirklich ganz, ganz offen sind.
Super. Cool, Alex. Dann also von meiner Seite aus sind wir durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
Nee, also ich bedanke mich für die Einladung. Freue mich sehr, dass wir miteinander sprechen konnten wieder mal und danke euch fürs Zuhören.
Startup Insider Daily VC Talk. Die einflussreichsten Akteure der Investorenszene im Porträt.
Ja, danke schön für das interessante Gespräch. Dankeschön an unseren Gast Alexander Köpin, Managing Director von Seed and Speed Ventures. Und das war's heute leider auch schon wieder mit unserem Programm. Damit endet unsere Nachmittagsausgabe. Mein Name ist Eva Güte. Ich habe die heutigen Folgen für euch moderiert und morgen ist dann wieder mein Kollege Levent für euch da. Ich wünsche euch noch einen tollen Nachmittag, einen tollen Tag und wir hören uns sicher ganz bald wieder. Macht's gut, eure Eva. Ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.